Zündet die Idee von der europäischen Integration noch? Oder war sie schon immer ein Elitenprojekt? Dass weite Teile der Gesellschaft die Europa-Hymne nicht zumindest mitsummen, hat in der politischen Klasse viele ernüchtert. Dagegen scheint in manchen Ländern der Nationalismus auf der Siegerstraße. Zu allem Überfluss repräsentiert ein überzeugter EU-Gegner gerade die EU. Macrons Debakel und Orbáns Rechtsbündnis, was heißt das für Europa? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet ist Sylvie Goulard, Politikwissenschaftlerin, ehemalige Abgeordnete im Europäischen Parlament und auch kurzzeitig französische Verteidigungsministerin. Sie sind heute die Präsidentin des Deutsch-Französischen Instituts. Thu Nguyen ist stellvertretende Direktorin des Jacques Delors-Senders in Berlin. Josef Janning ist Europaexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Und Klaus Geiger leitet das Ressort Außenpolitik bei der Zeitung Die Welt. Frau Goulard, die Rechtspopulisten um Marine Le Pen sind in der ersten Runde der Wahlen in Frankreich mit Abstand stärkste Kraft geworden. Sieht ja so danach aus, dass auch nach dem 7. Juli das die führende politische Kraft in Frankreich im Parlament sein wird. Viele sagen ja, Präsident Macron hätte ohne Not diese Neuwahlen zur Nationalversammlung vorgezogen. Hat er sich da verzockt mit dieser Entscheidung, 3 Wochen nach den ziemlich schlecht verlaufenden Wahlen zum Europäischen Parlament gleich nationale Wahlen anzusetzen?
Also vielen Dank zuerst für die Einladung. Sie haben das Thema Elitenprojekt wiederholt. Das hört man oft, aber ich frage mich manchmal, wo sind die Eliten, die wirklich Europa unterstützen, die für Europa Risiken nehmen, die im Wahlkampf von Europa reden. Also das Problem ist nicht nur, dass wir jetzt diese sehr starke Bewegung in Richtung Rassemblement National haben. Das ist meiner Meinung nach, dass wir alle und inklusive mich, wir haben wahrscheinlich alle ein bisschen unterschätzt, dass Europa mehr aktive Unterstützung braucht. We took it for granted, als die Engländer sagen würden. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer Situation, wo eine Mischung von Zorn, von Unzufriedenheiten, von echten Problemen zu einer Art, die Franzosen schreien, dass etwas nicht in Ordnung ist, nicht nur auf europäischer Ebene, selbstverständlich auch im Land. Der Präsident hat eine Entscheidung getroffen, die verfassungskonform ist. Er hatte die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Wenn sein Ziel aber die eigene Stärkung war, ist es offenbar nicht zu dem Ergebnis gekommen. Und das war voraussehbar. Und deswegen sind die Spannungen noch stärker in Frankreich, auch in den eigenen Reihen.
Herr Janning, das Rassemblement National von Marine Le Pen hat ja fast 10 Millionen Stimmen im ersten Wahlgang bekommen. Eine ungewöhnlich, für Frankreich ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung übrigens. Das waren mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Parlamentswahl 2022 und immer noch über 2 Millionen mehr als vor 3 Wochen bei der Wahl zum Europäischen Parlament. Wie kann es zu einem solchen Zuwachs in so kurzer Zeit kommen?
Und Frau Goulard hat das gesagt, die Unzufriedenheit ist groß. Und wahrscheinlich ist die Unzufriedenheit in Frankreich außerhalb der Zentren, die wir üblicherweise eher wahrnehmen als La France Profonde, das Land, größer, als wir uns das eingestehen.
In so kurzer Zeit, es gab es ja schon länger, diese Unzufriedenheit, aber in so kurzer Zeit.
Es gibt... Marine Le Pen und ihre Bewegung haben eine Mobilisierung verstanden, die man ihr nicht zugetraut hat. Ja, sie hat ja nicht nur ihre Stimmenzahl verdoppelt, sondern die Wahlbeteiligung ist gleichzeitig auch um 20 Punkte nach oben gegangen. Die gehen natürlich nicht alle zum RN, sondern sie gehen auch anderswohin. Aber es zeigt, dass offenbar ein Punkt erreicht ist, in dem die Menschen nicht einfach nur sozusagen sich abgekoppelt fühlen von der Politik aus dem Élysée, sondern wo sie auch bereit sind, dieser Haltung Ausdruck zu verleihen in Formaten und Formen, von denen sie wissen, dass dies die Elite im Mark trifft.
Ronnyen, jetzt hat ja nicht nur das RN, das Rassemblement National, sondern auch das Linksbündnis in Frankreich, genannt Neue Volksfront, gewaltig zugelegt, gilt auch als sehr europakritisch. Das gilt ja für viele Länder auch. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ist die Zahl der Kritiker auch im Parlament dann selbst in Zukunft angewachsen. Warum stößt denn Brüssel auf so viel Ablehnung? Denn das ist ja die reiche Verwandtschaft, die viel Geld hat und dann unter den Verwandten in Europa auch Geld verteilen kann.
Ich glaube, so pauschal kann man das überhaupt gar nicht sagen. Das Besondere an Europawahlen ist natürlich, dass wir nicht eine große Wahl in ganz Europa haben, sondern 27 nationale Wahlen in den Mitgliedstaaten. Und oft reflektieren die Ergebnisse die Politiken in den Mitgliedstaaten, die Unzufriedenheit mit den nationalen Regierungen. Das haben wir in Deutschland ja auch ganz klar gesehen, dass die Bundespolitik eine wichtige Rolle gespielt hat als die Europapolitik. Und dass auch die Ergebnisse bei uns eher die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition widerspiegelt, als eine Unzufriedenheit mit der Europapolitik. Und in Frankreich, die linke Front oder das linke Bündnis ist ja auch sehr breit. Es ist zwar von links außen bis wirklich Sozialdemokraten und den Grünen, das heißt, es ist auch nicht die gesamte linke Koalition, die europaskeptisch ist. Und ich glaube, da muss man wirklich differenzieren zwischen Wahlergebnissen in den Mitgliedstaaten und wirklich pure Europaskepsis.
Gut, da gibt es ja auch ein passendes Sprichwort, den Sack schlagen, aber den Esel meinen. Herr Geiger, die französische Politikerin Marine Le Pen konnte sich ja kaum retten vor Gratulation unter ihren Freunden. Viktor Orban war hoch erfreut, ebenso Giorgia Meloni oder Gerd Wilders. Viktor Orban sagt, die Menschen wollen Veränderungen in der Europapolitik. Diese Veränderungen, was ist das eigentlich? Kann man da noch von Protestwahl sprechen oder steckt da viel mehr dahinter?
Na, ich glaube nicht, dass man von Protestwahl noch sprechen kann. Oder wenn man es tut, dann kommt man nicht weiter, weil man dann schon wieder sagt, ja, da geht es jetzt irgendwie um eine grundsätzliche Ablehnung von Politik. Ich glaube, man kann insofern vom Protest vielleicht sprechen, als es Protest gibt gegen ganz bestimmte Dinge, für die Europäische Union steht, aus Sicht vieler Menschen. Und die Menschen haben zum Teil recht damit, weil die EU steht für viele Menschen dafür, dass bestimmte Dinge passieren, wo sie keinen ausreichenden demokratischen Einfluss mehr haben. Das mag teilweise nur ein Gefühl sein, aber die EU hat auch ein ganz extremes Legitimitätsproblem, dass alle Menschen, die sagen, ja, wir brauchen mehr Europa, negieren. Weil was heißt denn mehr Europa? Heißt mehr Europa, mehr EU? Heißt es vielleicht eine Reform der EU? Heißt es, man sagt immer mehr Europa und dann ist die Debatte beendet. Aber man muss einfach schlicht auch darauf schauen, welche Entscheidungen getroffen worden sind, ohne das Volk wirklich einzubinden. Und da gibt es seit 1992 einfach sehr viele. Können wir sicher nachher noch im Einzelnen darauf kommen. Also
wie das, dein Volk, das unbekannte Wesen. Aber warum, oder vielleicht auch die Frage anders gestellt, welches Europa wünschen sich denn Wählerinnen und Wähler? Ist das eher ambivalent? Wissen Sie es vielleicht selbst nicht so genau? Gibt es da sehr große Unterschiede, wenn es gerade so klare andere Ziele gibt, wenn man die Politik mit großen Teilen der Gesellschaft vergleicht?
Naja, die Menschen wünschen sich viele Dinge, die sie schon haben. Aber eines der Probleme, die Europäische Union heute hat, ist, dass viele ihrer Leistungen so selbstverständlich geworden sind, dass sie keinerlei Zustimmung, keinerlei Zuspruch oder Anerkennung mehr hervorrufen. Es ist völlig selbstverständlich, dass man natürlich überall hinreisen kann, dass man Waren aus der ganzen Union kaufen kann, dass man sie auch in Verkehr bringen kann, dass man sich überall niederlassen kann. Und ich glaube, dass viele Menschen gewissermaßen dieser Art Paradoxie erliegen. Sie wollen Selbstbestimmung. Sie wollen, was man Souveränität nennt. Sie wollen also Herr ihres Schicksals sein und sehen oft nicht, dass in ihrer Ablehnung dieses europäischen Integrationsprozesses sie das Gegenteil bewirken. Ja, alle rechtspopulistischen Parteien spielen mit diesem Souveränismus. Take back control, etwa die Brexit-Formel, ist genau so inspiriert wie etwa das, was in der AfD oder im Rassemblement National ständig zu hören ist. Aber die Menschen müssten auch im Dialog mit Leuten, die sich intensiv damit befassen, nämlich Politikern, sich darüber klar werden, sind wir eigentlich dann souverän, wenn wir möglichst viele Kompetenzen aus Europa in die Hauptstädte zurückholen? Oder was müssten wir tun, um in der heutigen Welt souverän, das heißt Herr unseres Schicksals, sein zu können?
Aber das heißt, ja. Da ist wieder die Denkfigur, die Menschen, man muss es ihnen nur besser erklären. Ich glaube das nicht. Was Sie sagen, ist einerseits richtig. Es ist nicht der richtige Weg, Take Back Control. Aber wenn wir sagen, wir haben Schengen, wir haben die Freizügigkeit, dann müssen wir doch auch eingestehen, dass die Kritik der Menschen, dass man Schengen gemacht hat, ohne gleichzeitig den Außengrenzschutz zu europäisieren, dass diese Kritik gerechtfertigt ist. Ja, und dass die Leute dann sagen, bevor ich ein halbes Europa nehme, nehme ich lieber die ganze Nation. Das verstehe ich. Und da müsste man halt dann in irgendeiner Form ein ganzes Europa dagegen setzen.
Frau Goulart, also vielleicht dann doch ein Elitenprojekt. Es wird also Schengen eingeführt, die Freizügigkeit, etwas völlig Neues in Europa, ohne Reisepass reisen zu können, vergisst aber Europa nach außen hin abzusichern. Das Zweite wäre ja die Frage auch zum Beispiel der Währungsunion, von Menschen abgelehnt, weil da ganz unterschiedliche Länder mit dabei sind, die vielleicht auch wirtschaftlich gar nicht die Voraussetzungen haben. Also gerade die Währungsunion, gerade das Schengen-Abkommen, sind das die beiden Bereiche, in denen die europäische Politik, die politische Klasse nicht so ganz darauf geachtet hat, was die Menschen eigentlich sich wünschen und was sie erwarten?
Wissen Sie, viele Menschen würden sich gerne alle Vorteile der europäischen Integration nehmen, ohne irgendwelche Verantwortung für Europa zu tragen. Das glaube ich schon. Man hört jetzt so viele Regierungen oder politischen Parteien, die sagen, naja, ich will nicht mehr aus. Ich weiß, dass die ganze Welt ist gefährlich. Ich will nicht mehr aus der Eurozone. Ich will drin bleiben, aber mich Mühe zu geben, damit das ganze System funktioniert, Souveränität wirklich zu teilen, das will ich nicht. Also das war mein erster Punkt. Wir müssen vielleicht Erwachsene werden, alle in Europa, weil die Welt gefährlich ist und weil wir nicht alle Vorteile der Größe des Binnenmarktes, der Skala haben können, ohne uns dafür wirklich zu engagieren. Zweiter Punkt, meiner Meinung nach streben viele Menschen nach mehr Handlungsfähigkeit nach außen. Wir stehen jetzt vor der Herausforderung, unsere Sicherheit zu organisieren an der Außengrenze, wie Herr Geier gesagt hat, aber auch im Verteidigungsbereich vielleicht, weil Putin da ist. Und da zeigen die Eurobarometer eine sehr breite Unterstützung, also für alles, was uns nach außen schützen würde. Aber was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben vielmehr eine EU gegründet, und das will ich nicht kritisieren, weil sie hat uns viel gebracht. Aber diese Phase ist wahrscheinlich jetzt am Ende. Das war durch Regeln, einen Binnenmarkt und Austauschen zu organisieren. Und das Beispiel von Herrn Geiger war exzellent. Wir haben Schengen gemacht, das war Freizügigkeit, das war schön. Aber Leute mit bösen Absichten, Terroristen oder was auch immer, haben auch davon profitiert, dass die nationalen Souveränitäten der Justiz, der Polizei vollkommen fragmentiert bleiben. Das heißt, wir sind irgendwo in der Mitte. Entweder machen wir alle zusammen die Entscheidung, und ich bin absolut der Meinung, dass viele Leute das sich wünschen, dass wir wirklich zusammen handeln, aber dann müssen zum Beispiel unsere Staats- und Regierungschefs aufhören, separat nach Beijing zu reisen. Sie müssen aufhören, keine Position über Gaza und Israel zu haben. Wenn wir es nicht schaffen, nach außen geeinigt zu sein, dann wird es besonders schwierig, den Bürgern eine EU weiter zu verkaufen, von denen sie das Gefühl haben, dass sie nur das Alltagsleben in jedem Detail regelt und die großen Probleme offen lässt.
Dann haben wir jetzt möglicherweise schon mal zwei identifiziert, die an denen dass der europäische Erfolg hängt, die aber nicht so gut harmonieren. Olaf Scholz und Emmanuel Macron, das sind nicht die allerbesten Freunde, kann man sagen, deren Konflikt sich ja oft entlang der Frage Gänseleberpastete oder Bismarck-Hering entwickelt hat. Was hängt an diesen beiden, gerade was den deutsch-französischen Motor, von dem man immer so gerne spricht, um Europa nach vorne zu bringen? Was muss von den beiden jetzt kommen, was vielleicht bisher auch gar nicht gekommen ist?
Darf ich vielleicht noch einen Satz sagen zu der Diskussion vorher, dass so viele Entscheidungen getroffen worden seien durch die EU, die nicht den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger entspräche. Und da war ja immer so ein Tenor, das sei alles undemokratisch. Und dem würde ich aber eigentlich gerne widersprechen, weil das stimmt nicht. Wir müssen uns ja auch anschauen, wer Entscheidungen in der EU trifft. Das ist ja nicht einfach ein abstrakter Apparat in Brüssel. Das ist ein Europaparlament, das seit den 70ern direkt gewählt wird von den Bürgerinnen und Bürgern. Und das sind die Regierungen der Mitgliedstaaten. Das sind die direkt gewählten Regierungen, die die Bürgerinnen und Bürger im Rat vertreten. Das heißt, es stimmt auch nicht, dass es einfach entschieden wird in Brüssel und dass da überhaupt keine Spiegelung dessen ist, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Es ist komplizierter als auf nationaler Ebene, das stimmt. Und es ist viel mehr Kompromisse, die geschmiedet werden müssen. Aber ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich ist die EU demokratisch. Vielleicht nicht so in dem System, wie wir es auf nationaler Ebene kennen, aber nicht undemokratisch.
Es war von Frau Goulard ja die Frage oder der Hinweis, was machen diese beiden Europäer im Hauptberuf, Scholz und Macron, im Moment nicht richtig.
Das ist die Idee hinter dem deutsch-französischen Motor ist ja, dass die europäische Integration besser funktioniert, wenn Deutschland und Frankreich sich einigen können. Die zwei großen Mitgliedstaaten, die oft auch verschiedener Meinung sind, wenn die beiden zu einem Kompromiss kommen und die anderen Mitgliedstaaten mitziehen können, dann können wir große Integrationsschritte machen. Und das stimmt, dass es momentan etwas stottert in dem Motor, etwas hakt zwischen Scholz und Macron.
Es hat aber schon länger.
Es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Es sind natürlich schwierige Themen. Die beiden kommen auf persönlicher Ebene vielleicht weniger gut miteinander klar als ihre Amtsvorgänger und Amtsvorgängerinnen. Gleichzeitig muss man auch sagen, glaube ich, der stotternde Motor, die deutsch-französische Achse, hängt ja nicht nur von den Regierungschefs und Regierungschefinnen ab. Das ist ja eine sehr auch in der deutsch-französischen DNA integrierte Freundschaft, die auch auf unterer Ebene Städtepartnerschaften, Kommunenpartnerschaften, Verwaltungen sehr stark auch verankert ist. Das heißt, es läuft momentan nicht so gut, das stimmt, und es bräuchte wahrscheinlich einen Vorstoß von Macron und Scholz für weitere europäische Integrationsschritte, die momentan ausfallen, weil beide sehr innenpolitisch nach innen gerichtet sind und sich mit sehr vielen innenpolitischen Problemen auseinandersetzen müssen. Aber das wäre es vermutlich, was es bräuchte.
Das geht wieder von der Prämisse aus, dass Integration per se richtig ist. Und das muss jetzt mal jemand in die Hand nehmen. Ich habe vorhin gar nicht sagen wollen, dass es undemokratisch zugeht. Es gibt ein Demokratiedefizit, das ist sehr kompliziert zu erklären. Ja, und das ist aber vielleicht gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist für mich, dass bis 2008 ein Prozess im Gange war, wo die Politik weitgehend ohne nennenswerte Opposition gesagt hat, was hier passiert, ist wunderbar. Wir machen den Euro super, wir machen Schengen super. Es ist kompliziert, aber macht euch keine Sorgen. Beide Dinge sind den Leuten 2008 und 2015 um die Ohren geflogen. Das ist eine Vertrauenskrise aus meiner Sicht, die erst wieder in irgendeiner Form geheilt werden muss, weil ich sage nicht, dass da irgendwas passiert ist, was jetzt völlig undemokratisch ist. Ja? Und auch gar nicht, dass es irgendwie dunkle Mächte sind oder so. Aber es ist ein Prozess und es sind ja keine Kleinigkeiten. Die Leute sind 2008 haben um das Finanzsystem fürchten müssen. 2015 steht quasi symbolisch für die Frage von Sicherheit, von europäischer Kultur, wie auch immer man dazu steht. Aber das sind keine Kleinigkeiten. Und optimistisch gedreht würde ich sagen, wir haben jetzt eine bessere Chance, ein gutes Europa zu bauen als früher, weil es diese Opposition gibt und weil man sich mit dieser Opposition auseinandersetzen muss, mit den rechtsnationalen Parteien, die sagen, so ist es nicht gut genug, wie ihr das plant.
Sind denn das Langzeitfolgen, Herr Janning, von Eurokrise und Flüchtlingskrise, dass jetzt dieser Wahlsieg von Marine Le Pen vor der Tür steht? Was bedeutet das eigentlich, wenn der Rassemblement National tatsächlich in Frankreich zumindest in der Legislative und in der Regierung das Sagen hat?
Nun, wenn Sie das Sagen haben, dann müssen Sie ja auch zeigen, was Sie machen wollen. Mhm. Und dann, das mag Teil des Kalküls von Macron sein, dass Sie dann zeigen können, dass Sie das Pulver auch nicht erfunden haben. Und dass Sie zwar sozusagen Stimmungen verstehen, zu bündeln, aber möglicherweise nicht die Antworten zu geben, die Sie angemahnt haben, Herr
Geiger. Ich wundere mich auch, dass jetzt nach der ersten Wahlrunde alle sagen, oh, was für ein Fehler von Macron. Ja, das war doch klar, dass er achtkantig verliert. Aber vorher haben alle noch gesagt, na ja, vielleicht ist es ja ein guter Move, die in die Kohabitation zu holen.
Ich glaube, sehr wenige, oder? Hm? Ich glaube, sehr wenige haben das gesagt.
Ich habe das mag eine Strategie sein, aber ja, es ist eine, die sehr schwierig zu sehen ist. Ja?
Aber es kann durchaus sein. Kann Frau Goulart noch ergänzen aus französischer Sicht?
Ja, also ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, also ich war im Europaparlament, Herr Geiger, jahrelang Berichterstatterin für schwierige Texte. Diese Opposition, die war schon da. Die hat nie konstruktiv mitgewirkt. Ich kann Ihnen wirklich sagen, und viele Kollegen aus dieser Zeit im Europaparlament können das auch beweisen. Ich habe sehr viel Respekt in Demokratie für Leute, die ein anderes Modell verteidigen, Vorschläge machen, mitmachen, arbeiten. Aber das war nicht der Fall. Ihr Plan war, Europa kaputt zu machen. Dann, Sie haben gemerkt, weil mit dem Motto, wir wollen aus der Eurozone aus, die Leute einfach nicht mitmachen. Dann haben Sie gesagt, okay, wir behalten die Währungsunion. Und jetzt, Sie streben nur nach Macht. Und das ist keine Alternative. Nehmen wir ein paar Beispiele. Was Klimawandel angeht, Sie verneigen einfach. Sie haben keine andere Lösung. Sie verneigen die Situation, in welcher wir uns befinden. Was Migranten aus Ländern angeht, man kann sich immer Änderungen der Politik hören, aber wir suchen vergeblich in Frankreich nach Leuten, die in Restaurants, in Hotels, für den Tourismus, auf den Baustellen und so weiter und so fort arbeiten. Die Leistung der überwiegenden Mehrheit der Ausländer muss auch im wirtschaftlichen Sinn und im menschlichen Sinn auch einfach angesehen werden. Dann gibt es vielleicht eine kleine Minderheit, die Terroristen gewesen sind, eine ganz kleine Minderheit. Ich glaube, Frankreich hat die Zeit des Terrorismus, und das hat lange gedauert, ne? Le Bataclan, la Promenade des Anglais, die Ermordung eines Priesters, die Ermordung von zwei Lehrern und so weiter und so fort. Die französische Gesellschaft ist relativ gut durch diese schrecklichen Ereignissen gegangen. Und jetzt im Nachhinein gibt es ein schreckliches Gefühl. Und was ich in den letzten Tagen, Wochen in Frankreich gehört habe, kann ich Ihnen sagen, Herr Geiger, das hat nicht mit konstruktiven Oppositionen, mit neuen Ideen, neuen Gedanken. Es ist nur Hass, Nationalismus und der Willen der Macht. Und wenn die Deutschen uns helfen wollen, wir müssen, wie Freund Nguyen gesagt hat, sehen, dass die französische Zivilgesellschaft vielleicht anderer Meinung ist, dass viele NGOs, viele Städtepartnerschaften, viele Unternehmen, viele Menschen, viele Leute, die die Grenzen jeden Tag überschreiten, es sind keine Eliten. Es tut mir leid, Schengen ist nicht nur für die Elite da. Schengen ist auch für die Menschen, die in Deutschland aus Elsass arbeiten gehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen
viel ändern. Ja, aber Sie müssen doch auch mal, unterscheiden. Ich meine, das ist doch das, was die meisten Leute wollen. Es ist doch nicht so, dass 30% der Franzosen per se Ausländerfeinde geworden sind. Es ist doch so, dass die Leute sagen...
Nein, das habe ich
Ja, aber ich Sie, aber gesagt, Sie, wer, Sie werfen, Sie werfen einen vernünftigen Schutz der Außengrenzen in einen Topf mit der Frage, wie man Fachkräfte gewinnt, wie man Menschen aus anderen Ländern anwirbt, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Niemand, aber auch niemand weder in Frankreich oder in Deutschland, also ich sage mal, vielleicht eine kleine Minderheit, ja, gibt es vielleicht noch, die irgendwie grundsätzlich rassistisch ist. Das Problem für die Menschen ist, ihnen fehlen die Regeln. Wenn es klare Regeln gibt, dass man sieht, für jeden gelten die Regeln gleich, dann machen die Menschen aus meiner Sicht einen riesengroßen Unterschied zwischen der Frage, Fachkräfte anwerben oder illegale Migration nicht in den Griff bekommen. Wenn die illegale Migration in den Griff bekommen wird, dann hat man doch auch eine viel größere Legitimation, alles andere zu machen.
Die Situation in Frankreich ist nie die von Deutschland. 2015 haben wir nicht eine Welle von Migranten gehabt. Wenn manche Politiker Ausländerfeindlichkeit verbreiten, es geht oft um Franzosen. Es geht um Rassismus. Es geht um Herkunft. Und die Erklärungen zum Beispiel, dass die Leute, die zwei Pässe haben, nicht Frankreich treu sind, ist sehr gefährlich. By the way, das betrifft auch die Deutsch-Französischen zum Beispiel. Und was müssen die Leute tun, die einen Vater mit einem Pass und eine Mutter mit einem anderen Pass tun? Warum sind sie als untreu generell angesehen? Ehrlich gesagt, die Situation in Frankreich ist anders als die Situation in Deutschland. Viele von den sogenannten Migranten sind keine Migranten. Sie leben in Frankreich seit Dekaden. Wir haben Integrationsprobleme, das will ich nicht bezweifeln. Wir haben soziale Probleme, Arbeitslosigkeit, der Stand der Schule. Aber bitte, ich glaube, die deutsche Vision auf Frankreich zu plakatieren, wo übrigens seit Jahrzehnten das Boden eine größere Rolle als der Blut gespielt hat, das ist auch ganz komisch. Für die Zuschauer will ich sagen, die Regeln waren lange und ich hoffe bleiben werden, anders als in Deutschland.
Gut, es ist jetzt eine Situation, die möglicherweise in Deutschland aber manchmal auch vergleichbar ist. Sie haben ja die doppelten Staatshörigkeiten angesprochen. Das spielt ja in Deutschland auch immer eine Diskussion. Ich würde gerne noch auf eine Folge aus dieser Wahl oder den Wahlen jetzt auch kommen. Entsteht da jetzt so, ich sag's mal etwas zugespitzt, so eine Art ein euroskeptisches Rollkommando aus Herrn Orban, aus Herrn Kickl in Österreich, FPÖ und Herrn Babiš aus Tschechien, die wollen jetzt zusammen eine Fraktion im Europäischen Parlament bilden, um auch die rechten Kräfte, die stärker geworden sind, nicht in der Mehrheit, aber sie sind stärker geworden, zu bündeln, die Schlagkraft gegenüber den Pro-Europäern zu erhöhen. Ist das eine Folge, die jetzt direkt aus den Wahlen kommt? Und was ist da eigentlich die Strategie dieser Euroskeptiker, die ja eigentlich am allerliebsten das Europäische Parlament beseitigen würden, indem sie jetzt Mitglied sind?
Ich weiß nicht, ob sie es beseitigen wollen. Sie wollen jedenfalls an den Fleischtöpfen mitessen und dafür müssen sie Fraktionen gründen. Wir haben ja durch diese Wahl zwar mehr EU-Skeptiker und vielleicht auch EU-Gegner im Europäischen Parlament, aber sie sind strukturell nicht schärfer aufgestellt. Im Gegenteil. Ja, wir haben jetzt mit der Bekanntgabe der jüngsten Fraktionsambition 3 Fraktionen. Also wenn Ihnen gelingt, eine Fraktion zu bilden, was noch nicht ganz klar ist.
4 mit den Souveränisten, die AfD ausgeheckt hat.
Das ist keine Aktionseinheit, zumal sie auch, hat zwar mehr Mandate als je zuvor, aber die große Mehrheit des Europäischen Parlaments steht nicht auf dieser Seite. Wir werden allerdings erleben, dass wann immer es darum geht, gegen dieses Europa oder vor allen Dingen gegen das Supranationale an diesem Europa zu mobilisieren, dass diese Fraktionen, das können auch 5 sein, zusammenhalten. Na, der beruhigende Faktor des Nationalismus ist ja, dass er sehr eigensüchtig ist, dass er sehr egoistisch ist. Da man selbst für sich alles haben will, tut man sich schwer, mit anderen sozusagen in Solidarität zu sein. Deswegen werden diese Fraktionen vor allen Dingen dann in Erscheinung treten, wenn es darum geht, Europa runterzureden und schlecht zu machen. Es würde sich lohnen, auf der anderen Seite, und da bin ich, auch wenn ich sonst grundsätzlich anderer Auffassung bin als Sie, Herr Geiger, da würden sich vermehrte Diskussionen durchaus lohnen. Wir müssten sehr viel mehr diese politischen Figuren in Debatten verwickeln, die sagen, wir müssen Europa vom Kopf auf die Füße stellen. Ja, wir brauchen dieses Europa der Vaterländer. Ja, wir brauchen sozusagen eine Gemeinschaft souveräner Staaten. Ja. Das müssen wir. Was meinen die eigentlich damit? Was wollen sie denn damit erreichen? Ja, was wollen sie denn erreichen, wenn da 27 sitzen, die sagen, ich zuerst?
Ja. Ja. Und das sage ich auch
die Frage
gerne.
Ist ja auch diese Debatte muss geführt werden. Im Unterschied zu diesen, was ich immer gerne so Lorbeerbaumdebatten nenne, so Feierstundendebatten. Wir haben eine Pro-Europa-Rhetorik, die viele Leute weghören lässt, weil sie so geläufig ist.
Aber prüfen denn die Wählerinnen und Wähler der rechten Parteien nach, ob die jetzt tatsächlich ein Europa der Vaterländer schaffen oder ob das nicht sozusagen Brüssel der gemeinsame Feind ist, über den kann man herziehen und ansonsten interessiert das gar nicht so sehr, was da eigentlich passiert.
Das schon, aber ich glaube schon, dass diese Art Vaterlandsrhetorik die mobilisiert. Mhm. Ja, es gibt ein Gefühl in unseren modernen Gesellschaften der Unbehaustheit, weil sich so viel verändert. Weil, das können wir ja alle in unserer Lebenszeit nachvollziehen, sich gemessen an der Zeit, in der wir unter 20 waren, zu der Zeit heute, so unglaublich viel verändert hat, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen festhalten, was sie haben. Ja, das ist auch ein Identitätsproblem. Und wir haben das häufig unterschätzt, weil wir doch sagen, aber es gibt doch so viele tolle Sachen, die in dieser Veränderung, in dieser Modernisierung stehen. Ja, aber auf der anderen Seite, vielen Menschen macht dieses Angst. Ja, wir haben uns gefreut, die Grenzen zu überwinden, aber viele Menschen mögen Grenzen in Wirklichkeit,
wir reden ja
weil sie ihnen sozusagen Vertrautheit vermittelt. Und das muss man aufnehmen und darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Und dazu gehört dann eben auch, Menschen Zusicherungen zu geben gegen Dinge, die ihnen Angst machen. Und dazu gehört beispielsweise das Thema innere Sicherheit und Zuwanderung.
Es geht ja auch um den Organisationsgrad der rechten Parteien, Frau Nguyen. Wenn man sich mal ansieht, das sind ja oft ein Mann- und ein Frau-Betriebe, nämlich Splitterparteien aus Bulgarien, Rumänien zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es ja auch starke Figuren. Wir haben über Marine Le Pen gesprochen. Giorgia Meloni ist ein weiteres Beispiel. Gerd Wilders. Viktor Orban, werden die denn versuchen, die Rechten in Europa, also nicht nur im Europäischen Parlament, in Europa insgesamt, stärker zu einen? Oder sind da die Interessensgegensätze einfach viel zu groß?
Das war ja im Vorlauf der Europawahlen immer die Sorge, dass es nach den Wahlen einen riesengroßen rechten Block geben könnte, der sich im Europaparlament zusammenschließt und alles blockiert. Das haben wir bisher nicht gesehen. Wir haben ja eher gesehen, dass sie sich zerstreiten, zersplittern, auseinanderfallen. Die AfD wurde von Le Pen rausgekickt. Also ich glaube, die Interessen, zumindest in manchen Teilbereichen, sind immer noch sehr unterschiedlich. Und die Linie ist wirklich auch bei der Russlandpolitik und bei der Ukraine-Politik. Natürlich gibt es bestimmte Themen, in denen die rechten Parteien sich sehr ähnlich sind, weniger Klimapolitik, restriktivere Migrationspolitik, weniger Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, da werden wir sehr vermutlich diese Blockadepolitik sehen, über die wir gerade gesprochen haben. Und zwar nicht nur im Europaparlament, sondern die große Sorge ist ja auch, je nachdem wie die Wahlen in Frankreich ausgehen, dass wir bald eine Sperrminorität im Rat haben werden, wo die nationalen Regierungen sitzen. Also Frankreich, Italien, Niederlande, Ungarn, Slowakei hätten gemeinsam genug Stimmen, um Abstimmung im Rat zu blockieren. Und ich glaube, die Gefahr ist nicht so sehr, dass sie sich vereinen, um rechte Europapolitik zu betreiben, sondern wirklich, dass sie es schaffen, progressive Europapolitik zu verhindern.
Welches Narrativ müsste man dem denn entgegenstellen? Da haben wir darüber ja schon gesprochen. Ist es dann Rechtsstaatlichkeit? Aber das ist ja auch ein abstrakter Begriff. Wir wissen, dass es in Polen unter der PiS zu Rechtsstaatsverletzungen kommt. Ungarn hat ein Verfahren am Hals, verzichtet lieber auf 30 Milliarden Euro, als die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Was wäre denn das Narrativ? Ist es die gemeinsame Bedrohung durch Russland? Wohin sollte das eigentlich gesteuert werden?
Vermutlich bräuchte es wirklich auch einfach ein positiveres oder positivere Ideen. Also es kann nicht immer ein Wahlkampf gegen rechts sein. Es kann nicht sein, ihr müsst wählen gehen gegen rechts. Wir kämpfen gegen Le Pen an, wir kämpfen gegen Orban an, sondern es braucht ein klares Bild und es braucht positive Ideen. Wohin soll die EU denn gehen? Wir wollen eine stärkere Europäische Union. Wir wollen eine Union, die uns wirtschaftlich besser aufstellt. Wir wollen eine Europäische Union, die uns in der Welt, in der wir uns befinden, mit Russland, mit China, die uns schützt, die uns wettbewerbsfähig macht und auch die Wettbewerbsfähigkeit erhält und die auch demokratisch bleibt. Die Union ist ja auch in ihrem Fundament eine Werteunion und manchmal geht das ein wenig unter. Aber wir sind auch der Staatenverbund, der für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit steht. Und das sieht man ja auch zum Beispiel an den Protesten in anderen Ländern, an den Kandidatenländern, wo ja Bürgerinnen und Bürger wirklich auch auf die Straße gehen und sagen, wir wollen zur Europäischen Union gehören. Und ich glaube, dieses positive Bild braucht es auch von der EU, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch jetzt für die nächste Legislaturperiode.
Das muss man sich, Herr Geiger, ja auch ein bisschen davor in Acht nehmen, von einem Rechtsruck in Europa zu sprechen. Es gibt ja auch Länder, wo das in die andere Richtung gegangen ist, Polen zum Beispiel, auch bei den Wahlen zum nationalen Parlament. Ich bei der Europawahl, glaube ich, in Schweden und Dänemark haben die Rechten auch federn lassen müssen. Inwieweit hängt das wieder von nationalen Entwicklungen ab, wie es in Europa weitergeht?
Es hängt natürlich von nationalen Entwicklungen ab und man kann schon, nicht immer, aber in der Tendenz kann man schon sehen, dass es immer da, wo sie in der Regierungsverantwortung sind, dass es dann wieder schwieriger wird. Ja? Weil, also ich bin auch ganz bei Herrn Janning, sozusagen das Europa der Vaterländer, dieser Nationalismus, ist aus meiner Sicht auch eine Sackgasse. Aber das Pro-Europa-Pathos um Europa willen, ohne das zu definieren und ohne zu sagen, was denn das eigentlich ist, ist das andere Extrem. Aus meiner Sicht brauchen wir eine Balance aus beidem. Und man kann, und wenn man pro-Europa ist und die positiven Botschaften hat, dann können das auch positive Botschaften sein, die die Rechtsnationalen kontern. Weil wenn die Rechtsnationalen sagen, diese Migrationspolitik, wie sie jetzt ist, ist ein Problem, dann haben sie aus meiner Sicht hundertprozentig recht, weil es eine Rechtsstaatsproblematik ist, seine eigenen Grenzen nicht schützen zu können. Es ist eine Ungerechtigkeit. Ein Rechtsstaat muss auch an den Grenzen ganz klare Regeln haben. Das sagen vor allen Dingen die Zuwanderer, die in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, bevor Schengen da war, die noch nach harten Regeln sich hochgearbeitet haben, von denen wählen ja ganz viele, oder wählen die nicht, da sind ja ein bisschen zu, aber ganz viele sagen, warum kommen jetzt Menschen nach Europa mit irgendwelchen Schleusern, die eigentlich kein Recht dazu haben, kommen in die Sozialsysteme, wo ich mir meine Existenz hier erarbeitet habe. Und das ist auch ein Rechtsstaatsthema aus meiner Sicht.
Frau Goulart?
Ja, wenn ich darf, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, die Menschen streben nach einer klareren Vision Europas. Es geht nicht um Pathos. Und das beste Beispiel des Scheiterns der Elite, das ist die nächste Erweiterung. Im Dezember wurde eine Entscheidung getroffen, die man gut verteidigen kann. Ne? Warum wollen wir die EU noch einmal erweitern an die Ukraine, Moldawien, Georgien und Westbalkan, das ist wegen der russischen Bedrohung oder Aggression und so weiter. Ja, aber gibt es einen Plan, gibt es ein Gesamtkonzept, wo man sagt, wie werden wir mit 35 Mitgliedstaaten, vielleicht 36, weil die Türkei ist irgendwo immer noch in der Mitte, wie wird man entscheiden, wer wird bezahlen, für was, welche Politiken behalten wir? Und das ist eine totale verpasste Angelegenheit, vor der Europawahl den Bürgern zu sagen, okay, wir haben ein Projekt, das ist weiter Frieden und Werte zu verbreiten. Aber wie Sie gesagt haben, Herr Geiger, das kann nur passieren, wenn wir wissen, wo unsere Endgrenzen sind. Weil wenn wir die Erweiterung immer als Stabilisierungspolitik benutzen, dann bewegen sich die Grenzen. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Menschen nicht mehr verstehen, worum es geht. Ich bin überhaupt nicht gegen. Ich sage nur, wir brauchen dringend einen Stufenplan, um den Menschen zu erklären, wie die Dinge sich entwickeln werden, und eine Gesamtanschauung unserer gemeinsamen Zukunft, wo, wie Sie gesagt haben, wie Freund Wiener oder Josef Janning gesagt haben, wo wir im Positiven erklären, was wir machen wollen. Aber zum Beispiel in der Welt mit einer Stimme zu sprechen, bedeutet, dass viele Leute schweigen werden müssen auf nationaler Ebene. Es kann nicht sein, dass wir weiter uns nicht organisieren, um gemeinsam auf dieser Bühne auszutreten, ohne dass die verschiedenen Diplomatien, die verschiedenen Finanzaufsichten, die verschiedenen nationalen Ebenen weiter dieselben Befugnisse haben. Also noch einmal, die Erweiterung sollte uns die Gelegenheit geben, den Menschen klarzumachen, wo wir hingehen, weil sonst, kann ich Ihnen sagen, wird es keine Erweiterung geben. Und dann versprechen wir einem Volk wie die Leute in der Ukraine etwas, das nur eine leere Hülse sein werden. Es wird keine Zustimmung geben. Schon aus diesem Grund, dass die Leute streben nach einem Wir-Gefühl und nach sicheren Grenzen.
Die Frage ist ja jetzt, wenn wir diese Versprechungen machen, es geht ja nicht nur um die Ukraine, also eine ganze Reihe Staaten in Südosteuropa stehen ja an der Schwelle, hoffen auf eine europäische Zukunft. Wenn wir jetzt sagen, nee, das geht nicht, die finanziellen, die politischen Voraussetzungen sind zu schwerwiegend, die Ablehnung in vielen Ländern, vielleicht in Westeuropa ist auch zu stark, noch mehr aufzunehmen. Das ist ja eine Einladung an Wladimir Putin und Xi Jinping zu sagen, hallo, wir haben da was Alternatives zu bieten. Russische Hegemonie und neue Seitenstraße, sind wir nicht gezwungen, in absehbarer Zeit diese Integration zu vollenden, indem wir alle Länder, die zu Europa gehören, da auch reinholen, sonst holen sich diese Länder andere.
Ja, ich glaube, das ist ja der Grund hinter der neuen Erweiterungsdebatte ist ja wirklich diese geostrategische Überlegung, die Sie gerade genannt haben. Wenn wir die Länder nicht aufnehmen, dann kommt Putin, kommen sie in die Einflusssphäre Russlands. Und natürlich ist das ein langer Prozess und ich bin da auch völlig bei Frau Goulart, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen müssen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger überzeugen müssen, dass das notwendig ist und dass wir auch die Europäische Union darauf vorbereiten müssen, größer zu werden, dass wir uns die Institutionen angucken müssen, den Haushalt, die Politiken. Und das ist ja jetzt auch kein Prozess, der übernächstes Jahr passiert, sondern es ist ja schon ein langer Prozess, der diskutiert werden muss und wo wirklich die verschiedenen Probleme, die Frau Goulart völlig richtig aufzeigt, dann gelöst werden müssen. Aber ich weiß nicht, was die Alternative ist, außer es zu versuchen, sowohl die Kandidatenländer bereit zu machen für die Erweiterung, als auch die Europäische Union.
Die Alternative ist, was wir mit der Türkei gemacht haben. Das heißt, wir haben versprochen und nichts ist passiert. Deswegen, ich stimme Ihnen zu, wie Sie die Dinge präsentieren, ist fantastisch. Nur, wir wissen, dass unsere Staats- und Regierungschefs es schon gemacht haben. Sie versprechen, weil wer an der Macht ist, ist froh, sich als geostrategischer Brückenbauer, was auch immer, sich darstellt. Aber bis jetzt gibt es nicht eine Seite, eine A4-Seite, wo wir wissen, wo die EU-Kommission und wo unsere Regierungen hingehen wollen. Deswegen finde ich diese Idee, es gäbe ein Elitenprojekt, wenn es mindestens ein Elitenprojekt gäbe. Das wäre eine sehr gute Nachricht.
Frau Goulart, wir haben nur noch wenig Zeit. Herr Janning, Herr Geiger, Sie können sich jetzt 60 Sekunden teilen, bitte.
Naja, also ich halte diese geopolitische Konstruktion für sehr schwierig. Ich kann das nachvollziehen, aber die EU zu erweitern, um anderen sozusagen einen Erfolg zu verweigern, ist sehr schwierig. Eine Erweiterung der EU kann eigentlich immer nur nach den Regeln der EU und nach den Kriterien der Beitrittsfähigkeit erfolgen.
Erweitern. So,
es kann sein, dass man dieser Beitrittsfähigkeit gezielter nachhelfen muss, aber von dieser Regel kommt man nicht runter. Ja, und wir werden es auch nicht schaffen, vor einer Erweiterung die Institutionen so zu reformieren, wie sie reformiert gehörten, weil wir es nicht hinkriegen.
Das also haben wir gelernt. Erweiterung ohne Vertiefung.
Nein, ich glaube sozusagen, wir müssen erstmal in Europa stark werden, um dann auch attraktiv zu werden. Und dazu muss man auch auf nationaler Ebene anfangen. Weil wir haben jetzt nur über Europa gesprochen, aber wenn wir sagen, bei der Europawahl ging es um nationale Themen, dann muss man natürlich auch auf nationaler Ebene erstmal diese Parteien stellen und dann daraus ein starkes Europa entwickeln. Und das wird dann auch attraktiver sein als Russland und China, weil die kochten auch nur mit Wasser.
Gut, wir schauen morgen in der Phoenix-Runde auf die Innenpolitik aus einem anderen Grund. Ich bedanke mich bei Sylvie Goulart, zugeschaltet bei uns, bei Tu Nguyen, bei Josef Janning und bei Klaus Geiger. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde das Flackern der Ampel. Wie stabil ist die Koalition noch? Der aktuelle Anlass, der Bundeskanzler stellt sich morgen mal wieder den Fragen der Abgeordneten im Bundestag, live bei Phoenix ab 13 Uhr. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittgau, darin ein anderes europäisches Thema, das heutige Treffen des deutschen und des polnischen Kabinetts in Warschau zu den Konsultationen, die die man nach dem Wahlsieg von Donald Tusk wieder aufgenommen hat. Bleiben Sie bei uns.